Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Passwort, Passwort. Augenblick, hab ich gleich. PIN, PUC, SIM, Passwort. Da hinten. Mark 62. Nein, ich habe ganz sicher nicht mit Ihnen geschlafen, Monsieur. Das wäre mir garantiert aufgefallen.
Das ist diese allgemeine Überforderung, die wir alle irgendwie kennen. Man hat immer das Gefühl, irgendwie wird man übers Netz wahrscheinlich doch betrogen. Wir vergessen unsere Passwörter, unsere PINs. All das wird in einer Komödie verhandelt, die bei der Berlinale im vergangenen Jahr Triumphe feierte. Online für Anfänger. Jetzt ist dieses Werk zu sehen und ich bin mir sicher, jeder, der es sieht, wird irgendwas von sich selbst da drin auch wiederentdecken. Wir haben mit den Machern gesprochen. In der zweiten Stunde dann erwarten wir hier das Team von Borger. Großartiger deutscher Film, der sich, und das meine ich jetzt in diesem Falle wirklich lobend, überhaupt nicht deutsch ansieht, weil es auch nicht die deutsche Perspektive ist. Werden wir alles bereden können mit den Schöpfern dieses Werkes. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino und Radio. Und die beginnen mit Nick Waterhouse, Place Names.
Vor 5 Jahren hat Thanos die Hälfte der Bevölkerung des Universums ausgelöscht. Aber die Menschen auf diesem Planeten haben alle wieder zurückgebracht mit einem Fingerschnipp.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Dies also eben ein kleiner Ausschnitt aus einem neuen Marvel-Film, Eternals, der nächste Woche anläuft und zwar schon am Mittwoch, nicht erst am Donnerstag, wie es so üblich ist. Deshalb reden wir auch jetzt schon über diesen Film. Marvel-Filme sind ja immer so ein geschlossenes Universum, eine ganz eigene Welt, die nach eigenen Gesetzen und Regeln funktioniert. Und wenn Walt Disney, zu denen Marvel ja mittlerweile gehört, eine neue Regisseurin engagiert, und zwar eine sehr berühmte Frau, die zweifache Oscar-Gewinnerin Chloe Zhao, dann sollte man meinen, dass diese Welt nochmal ganz anders erscheint, dass sie diese Welt eben nochmal anders betritt, anders aufmischt, vielleicht neu erfindet. Wir denken ja natürlich an Nomadland, das war ein riesen Arthouse-Erfolg. Jetzt also so ein Riesenfilm, ein neuer Marvel-Film. Und ich grüße erstmal herzlich Anke Lewicke, die ihn bereits gesehen hat. Hallo, hallo.
Hallo, hallo Knut.
Anke, du bist sicherlich, anders als ich übrigens, nicht unbedingt ein großer Marvel-Fan, aber ich könnte mir vorstellen, dass du gerade mit den Filmen von Chloe Zhao, die du immer wieder hier auch besprochen hast und die du sehr magst, dass du diesen neuen Marvel-Film dann doch mit besonderer Spannung entgegengesehen hast?
Ja, auf alle Fälle. Also ich gebe schon zu, das Marvel-Universum ist mir ein bisschen fremd. Aber jetzt habe ich ja kürzlich mit großer Begeisterung im Kino Chong-Chi gesehen, der ja mit fernöstlicher Mythologie spielt. Und da hatte ich einen Heidenspaß. Also den Bogen, den dieser Film schlägt, das geht mit einer Schlägerei in San Francisco im öffentlichen Bus los. Und dann endest du auf einmal in einem chinesischen Reich mit Drachenkämpfen und du gehst mit und du glaubst das. Aber der Vorteil hier ist, dass es nur einen Protagonisten gibt und der hat noch einen Sidekick. Das ist dann Awkwafina gewesen, eine Independent-Schauspielerin. Aber Chloe Zhao hat ja eine ganz andere Herausforderung. Sie muss ja um die 10 Figuren vorstellen und diese 10 Figuren haben ja eine unglaubliche Geschichte, weil wie der Titel schon sagt, sie sind ja unsterblich. Also sie blicken auf eine lange Autobiografie zurück und die alle in einem Griff zu bekommen. Und es geht los so in unserer Gegenwart. Die sind mittlerweile überall verstreut, die Eternals. Aber sie müssen noch einmal sich zusammentun, weil unsere Menschheit wieder mal bedroht ist. Und natürlich gibt es auch Kämpfe in den eigenen Reihen. Man weiß nicht, ob es vielleicht doch auch einen Feind in dem eigenen Reihen gibt. Ja, und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, dieses Universum erstmal vorzustellen. Da braucht man, glaube ich, eigentlich schon 3 Filme für.
Wie nähert sich denn jetzt die Regisseurin den einzelnen Figuren? Also wie plastisch werden sie? Sie muss ja doch, das erwartet man bei ihr ja auch, einen sehr eigenen Zugriff haben.
Ja, das ist aber leider Gottes so ein bisschen die Diversität vom Reißbrett. Also da gibt es Phantos, das ist dieser tolle Erfinder und der ist Afroamerikaner und der lebt mit seinem Freund und einem adoptierten Kind zusammen. Dann gibt es Cersei, sie ist eine Museumskuratorin, Asiatin in London. Wir kommen auch nach Indien. Da gibt es den Kingo, der ist mittlerweile Bollywood-Star Und Salma Hayek, die mexikanische Schauspielerin, ist die spirituelle Anführerin Ayak. Und im Original-Comic wird sie eigentlich vom Mann gespielt oder dargestellt. Also da wird schon was umgeschrieben. Mhm. Aber diese Figuren werden einfach alle nur so angerissen. Und die haben natürlich auch alle einen Riss in der Schüssel. Aber dafür bleibt dann überhaupt gar keine Zeit mehr. Deshalb sind sie dann im Kampf doch eigentlich mehr Funktion. Und dann können uns die Figuren eben nicht mehr mit ihrem Eigenleben überraschen.
Anke, bisher hat uns ja Chloe Zhao vor allem fasziniert durch dieses besondere Gespür für Landschaften, also in Nomadland oder in The Rider. Da sind die Menschen ja immer Teil einer Gesamtinszenierung, gehören zu dieser Landschaft und die Landschaft spricht auch über die Menschen. Gibt es sowas Ähnliches auch hier in so einem Superheldenfilm?
Ja, also es gibt schon Kämpfe, die sind so in einer großen Einsamkeit an einem Strand, eine wüstenähnliche Landschaft und da kämpfen die Eternals gegeneinander, aber auch gleichzeitig gegen den großen Feind. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil so ein bisschen hat man sich ja dann doch nach 2 Stunden an sie gewöhnt und geht so ein bisschen mit. Und dann macht das schon was her. Aber leider kommen dann auch die Spezialeffekte. Also da muss das Meer beben, dann kommen Vulkane. Das hätte es alles gar nicht gebraucht. Und es gibt mir auch zu viel Kunstwelten. Also sie haben vor ganz vielen Tausenden von Jahren mal in Babylon zusammengelebt. Und das ist so, ja, so eine zusammengeschusterte Computeranimation, die mir wirklich, also überhaupt gar keine Fantasie gelassen hat.
Anke, wir halten also fest, wenn ich dich richtig verstehe, und da bin ich auch ein bisschen traurig drüber, wenn jetzt nicht der Name Chloe Zhao da im Abspann stehen würde, dann könnte doch jemand anders das gewesen sein?
Ja, würde ich auf alle Fälle so sagen. Vielleicht war das jetzt einfach auch nur ein Trick von Marvel und Walt Disney, eben diese Oscar-Preisträgerin zu nehmen. Das rührt ja ganz gut einfach die Werbetrommel. Aber ich muss jetzt doch noch was Positives am Ende sagen, weil es gibt immer so eine Art Verwandlung. Also wenn sie aus ihren normalen Klamotten, wenn die Eternals dann zu den Kriegerinnen und Krieger werden. Und diese Verwandlung ist grafisch unheimlich schön dargestellt. Und da spürt man auch, dass irgendwas mit ihnen passiert, dass sie gar nicht so wissen, ob sie ihren Kräften eigentlich gewachsen sind, ob sie ihre Kräfte richtig einsetzen können. Also da entsteht dann schon was.
Eternals, also so im gewissen Sinne die Ewige, ne? Die Unsterblichen, hast du ja gesagt, der neue Film von Chloe Zhao, eine ganz andere Arbeit als das, was sie bisher vorgelegt hat, ab Mittwoch schon in den Kinos zu sehen. Für uns gesehen von Anke Lewicke, bei der ich mich sehr herzlich bedanke und nächste Woche treffen wir uns dann in Cottbus wieder beim Festival des osteuropäischen Films. Tschüss bis dahin.
Ja, mein unsterblicher Radiomoderator ja, Knut Elstermann.
Tschüss. Tschüss. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Sie haben uns mit Filmen wie Mammut oder Louise Hayers A Contract Killer beglückt und in Der Tag wird kommen, riefen sie sogar zur Revolution auf. Jetzt kommt mit Corona-Verspätung der neue Film von Benoît Delepine und Gustave Cavern in die Kinos. Endlich muss man sagen, online für Anfänger, der auf der Berlinale 2020, also im vergangenen Jahr, einen silbernen Bären gewonnen hat. Und die beiden Regisseure waren ja dann auch bei uns zu Gast in der Radio 1 Lounge und haben wirklich alle abgeknutscht, die ihnen irgendwie in den Weg kamen. Dazu gehörte auch ich. Und nun, also werden wir über ihr neues Werk reden können. Und zwar mit Jörg Taschmann, der, ich glaube, auch geküsst wurde. Du hast übersetzt damals für uns, ne?
Genau so war es, ja.
Jörg, sie selbst bezeichnen sich, ich glaube, sehr zu Recht, diese beiden Irren, ja, irgendwie auch als Regie-Punks. Und das merkt man auch in diesem neuen Film. Der ist, und das ist nicht untypisch für sie, bitterböse und trotzdem aber auch irgendwie herzlich.
Ja, es ist wirklich ein Film über unsere Welt im digitalen Zeitalter mit Anti-Heldinnen und Anti-Helden. Und die heißen Marie, Christine und Bernard. Und die kennen sich noch aus einer Zeit, wo sie sehr engagiert waren, als Gelbwesten protestiert haben. Aber nun ist die Luft so ein bisschen raus. Die kämpfen sich durchs Leben so am Rande der Prekarität. Und Bernard zum Beispiel lässt sich immer neue Verträge per Handy und Internet aufschwatzen und verliebt sich in eine junge Frau, die ihm all diese Verträge da aufschwatzt. Und dann ist Marie, hat einen One-Night-Stand, wird erpresst von ihrem Liebhaber, der sagt, ich habe ein Sexvideo gemacht und stell das ins Netz. Und wehe, dein Sohn sieht das. Und die dritte im Bunde, Christine, das fand ich sehr originell, die ist süchtig und zwar nach TV-Serien und zwar genauso süchtig, wie sonst Alkoholiker sind. Also hat sich ihr ganzes Leben kaputt gemacht, weil sie immer die neuesten Serien schauen muss und das wird also durchaus heiter erzählt und darauf legen die beiden Regisseure hier, wie Gustave Cavern erläutert, auch großen Wert. Wie so oft in unseren Filmen ist er gleichzeitig traurig und lustig. Das sagen wir auch immer den Schauspielern, wenn wir ihnen Regieanweisungen geben, denn eigentlich können wir Schauspieler nicht führen. Und wenn sie uns dann fragen, wie sollen wir wir das spielen, antworten wir immer, traurig, aber fröhlich. Aber das trifft auf unsere Filme zu. Im neuen Werk geht es um die bürgerliche Mitte, aber um Leute, denen die Scheiße am Schuh klebt. Eine ist geschieden, eine Witwe, eine andere vereinsamt. Der Film zeigt bei aller Komik auch echt soziale Härten.
Und damit hätten Sie das Wesen des Films ganz gut beschrieben. Also es ist viel mehr als eine bittere Sozialstudie. Die drei wollen sich auch wehren, die wären aktiv, die wollen sich rächen. Also insofern ist es dann ein Dreh hin zu einer eher absurden Komödie?
Also ich finde eben, am Anfang war ich ein bisschen besorgt, weil man hat doch so viel Mitleid mit denen, dass man dann irgendwie denkt, sag mal, bleibt das jetzt die ganze Zeit so? Weil denen so viel Pech passiert, dass man es gar nicht mehr aushält. Aber dann wollen sie sich rächen. Und zwar haben sie ausgemacht, dass die Tech-Giganten wie Facebook oder Google schuld an der Misere sind. Jetzt wollen sie sich rächen und suchen einen genialen Hacker auf, der wird nur Gott genannt. Und der sitzt ausgerechnet an einem Windrad und wird vom belgischen Regisseur und Schauspieler Bully Lanners gespielt. Und Benoît Delépine und Gustave Kervan haben sehr treffend unseren absurden Alltag beobachtet, der wie aus vergessenen Passwörtern besteht, sinnlosen Online-Bewertungen oder Mobbing im Netz. Insofern ist auch der etwas härtere erste Teil des Films schon immer absurd. Aber sie lassen diesen drei Protagonisten auch ihre Würde. Daher ist es für den Zuschauer auch wichtig, dass sie sich nicht alles gefallen lassen.
Ich denke, der Film ist auch deshalb so treffend, weil sich ja jeder Jörg irgendwie auskennt mit den Tücken des digitalen Alltags. Hat jeder schon irgendwie so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Und jetzt muss ich eigentlich dazu sagen, die beiden wirken jetzt auch nicht wie die totalen Computerfreaks oder so. Also man fragt sich schon, wo kommt dieses Wissen eigentlich her oder diese Einsicht auch in diese größeren Zusammenhänge?
Ja, sie geben schon zu, wenn man sie fragt, dass dieser Film wirklich auch aus persönlicher Frustration entstanden ist. Vor allem, wenn es darum geht, immer neue Passwörter zu finden. Und da gibt es eine herrliche Szene im Film. Marie hat sich ihre Passwörter in den Kühlschrank geschrieben und weil der nicht mehr ausgereicht hat, dann auch noch ins Gefrierfach. Und Gustave Kervan hat selber ein Problem mit einem Lattenrost gehabt. Da gibt es eben im Film immer so einen Running Gag mit einem Lattenrost, der immer kaputt geht. Und er selber hat dann auch mal in allem Frust den Schweizer Hersteller angerufen und kam immer nur auf irgendwelche Bänder und nie durch. Und Benoît Delépine wiederum verweist auf eine Besonderheit unserer Zeit.
Aujourd'hui, on est tout le monde est au téléphone tout le temps, quoi.
Heute sind alle nur noch ständig am Telefon. In den Filmen sieht man das nie wirklich. Erinnern Sie sich noch an die alten Filme, in denen man in ein Café oder an eine Bar gehen musste, um zu telefonieren? Heute hängen wir ständig am Handy. Wir wollten einen Film machen, der das widerspiegelt und unsere Protagonisten sind ständig am Telefonieren. Unsere Aufgabe für uns als Regisseure bestand nur darin, dass man es nicht immer merkt. Aber eigentlich ist das doch völlig verrückt.
Jörg, der Film ist ja im gewissen Sinne klassisches Erzählkino. Also hat eine überschaubare Geschichte, klare Handlungsstränge. Drei, wir haben es ja gehört, sind es. Also man könnte auch sagen, vielleicht steht dieser Film über eine ganz moderne Zeit dann doch wiederum für ein gutes, altmodisches Erzählkino, das es ja immer weniger gibt.
Also das stimmt schon, aber ich glaube, es gibt auch ein Bedürfnis nach diesem Kino. Weil in Frankreich haben die sich wirklich gewagt, diesen Film am gleichen Tag wie Tenet zu starten. Also bei uns wäre das totaler Selbstmord. Und trotzdem hat der Film 500.000 Zuschauer in Frankreich gemacht. Und die beiden Regisseure haben einfach einen Nerv getroffen, denn der Film hat sowas Handgemachtes. Und gedreht haben sie übrigens auch auf 35 mm, wie sie mir erläutert haben.
C'est aussi parce qu'on...
Wir haben ja schon digital gedreht, aber wir lieben einfach das chemische Filmmaterial. Als wir digital drehten, fragten sie uns immer im Schneideraum, wollt ihr ein wenig künstliches Korn hinzufügen? Und diese falsche digitale Körnigkeit gefiel uns gar nicht. Also kehrten wir zum klassischen 35mm Film zurück. Das gibt auch eine gewisse Spannung, weil man nicht zu viele Takes machen kann. Man muss auch mehr auf die Geräusche der Kamera achten. Und dieses Kino von früher gefällt uns einfach. Das ist wie bei der Küche. Altmodisch gekochtes schmeckt einfach besser.
Vraiment, c'est comme la cuisine, c'est la cuisine à l'ancienne.
Ja, also wie gesagt, was ich schön finde an diesem Film ist, im Gegensatz zu diesen polierten französischen netten Komödien, die dann so ein kleines bisschen kritisch sind, ist das so eine Tragikomödie noch so richtig mit Ecken und Kanten. Da muss einem auch nicht alles gefallen, das ist auch manchmal Klamauk, aber dieser Klamauk wird dann auch wieder relativiert durch wirklich Szenen, die einen rühren. Also für mich war das jetzt wirklich der Film von diesen beiden Regie-Punks, wie sie sich selber nennen, der irgendwie ihr empathischster ist und vielleicht auch ihr schönster. Und ich finde, das ist eine ideale Unterhaltung für alle vom digitalen, geschädigten Otto-Normal-User.
Ein Film über diese modernen Zeiten hergestellt, wir haben es gehört, auf ganz traditionelle Weise online für Anfänger, für uns gesehen von Jörg Taschmann. Vielen Dank, Jörg. Tschüss.
Tschüss. Nothing can come close.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich bin jetzt im Filmmuseum oder Museum für Film und Fernsehen, wie es ja genau heißt, am Potsdamer Platz. Habe mir eine Ausstellung angesehen zu einem Thema, von dem, glaube ich, viele Menschen schon gehört haben, ohne genau zu wissen, was ist das eigentlich? Also wie restauriert man Filme? Wie kann man das Erbe, das überlieferte Erbe, das filmische Erbe bewahren, zugänglich machen? Von Gemälderestaurierung haben wir, glaube ich, eine Vorstellung, aber von Filmrestaurierung nicht. Deshalb ist Frame by Frame so wichtig. Und ich freue mich jetzt sehr, mit dem Leiter des Archivs zu reden, der auch einer der Macher dieser Ausstellung ist, Martin Körper. Erstmal hallo.
Hallo.
Und ich habe den Direktor der Kinomathek, also den Hausherrn hier bei uns, Rainer Rothe. Hallo Rainer.
Hallo, grüß dich.
Erklär uns doch bitte erstmal, wir werden uns das auch noch genau erklären lassen von Martin, wie man restauriert, was eigentlich die Arbeit ist von Restauratoren, Restauratoren. Aber die Frage an dich, warum muss man überhaupt restaurieren? Also warum ist es notwendig, dieses gigantische filmische Erbe, und das sind nicht nur die Meisterwerke der Filmgeschichte, die sind, glaube ich, inzwischen so ganz gut verbreitet und zugänglich. Warum muss man eben überhaupt Filme restaurieren?
Man muss sie restaurieren, weil sie nicht in optimaler Gestalt überliefert sind. Das ist einfach so. Und ich meine, wir sagen immer, wenn ein Film erstmal ins Archiv kommt, und zwar möglichst früh ins Archiv kommt, das ist gut für die Überlieferung. Wenn er aber woanders liegt, bei schlechten Bedingungen, dann gibt's Probleme. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Filme überliefert sind, dann geht man von etwa 20% aus, die tatsächlich überliefert sind in den kritischen Jahren, vor allem eben bis 1930 und dann aber auch aus den 50er, 60er Jahren sind viele Verluste da. Das heißt, man muss dann suchen, und das ist unsere Arbeit, bei Filmen, die uns lieb und wert sind, dass diese Zeit und das Geld zu investieren. Und dann, ja, ist auch noch die Frage, warum restaurieren wir? Wir restaurieren, weil diese Filme wichtig sind, weil sie uns etwas sagen, weil sie eine kulturelle Bedeutung haben. Und es ist, der Ausgangspunkt ist, sie sind kaputt, aber wir restaurieren nicht, weil sie kaputt sind, sondern weil sie bedeutend sind und wieder gesehen werden sollen.
Es gibt ja so ein Förderprogramm des Bundes, also 10 Millionen im Jahr, also für das Filmerbe. Das klingt erstmal gigantisch, aber angesichts der Masse von Filmen, die man bearbeiten müsste, ist es dann wieder nicht ganz so viel. Also das heißt, man muss auch immer wieder auswählen. Das sind dann auch schwere Entscheidungen. Es ist sowas wie ein Kurator, der sagt, also das und das nehmen wir und das leider nicht.
Ja, das ist in der Tat unser Job. Also dieses Programm kommt ja aus den Geldern von FFA, den Ländern und dem Bund, 10 Millionen pro Jahr. Das reicht für viele Filme, wenn man das jetzt mal hochrechnet, pro Jahr. Aber es ist immer notwendig auszuwählen. Das ist natürlich ein Prozess, der sich dann auf unsere Bestände bezieht, die ja auch wiederum schon ausgewählt sind. Wir nehmen ja nicht jeden Film in die Obhut, so wie auch die Kolleginnen und Kollegen das nicht tun. Und bei dem, was wir haben, gehen wir davon aus, eigentlich ist das alles erhaltenswert, sonst hätten wir es ja gar nicht genommen. Also gibt es zwei Kriterien zu entscheiden, nämlich welches Material ist besonders gefährdet, dann müssen wir es vorziehen. Und was wollen wir mit den Filmen denn erzählen? In welchen Kontexten wollen wir sie reaktivieren? Also es gibt dann immer verschiedene Motive, diese Filme vorzuziehen.
Ihr habt euch wahrscheinlich überlegt, wir machen das immer im Dunkeln, wir sitzen in unseren Räumen, wir digitalisieren, wir restaurieren, wir machen Filme wieder zugänglich und jetzt endlich müssen wir den Leuten nochmal zeigen, was machen wir hier eigentlich, wie funktioniert das, also was war so der Auslöser überhaupt für eine so spezielle, dann aber wieder sehr spannende und allgemein verständliche Ausstellung?
Naja, es war schon so, wie du gesagt hast, wir dachten, das ist doch eigentlich schön, wenn man das mal zeigt. Wir erleben nämlich, dass es faszinierend zu sein scheint. Wir haben ja öfter mal Schulklassen, die bei uns so durch die Räume geführt werden oder auch Studentengruppen und so weiter. Und die kommen dann in diese Werkstätten rein und merken plötzlich, was alles hinter den Kulissen gemacht werden muss, damit Filme noch da sind. Und dann, das hat man nicht so auf dem Schirm als normaler User, sag ich jetzt mal. Wir wollten einfach mal klar machen, was da alles dazugehört, damit das Selbstverständliche, was eigentlich auch selbstverständlich sein sollte, dass man wie in der Bibliothek sozusagen jedes Buch sich über Fernleiher womöglich, aber doch immerhin beschaffen kann, dass das für Filme auch gilt. Das ist eben leider nicht so, sondern oft ist die Situation sehr problematisch und man muss viel tun. Und wie man es dann tut, scheint die Leute, die bei uns vorbeikommen, jedes Mal anzufixen.
Jetzt müssen wir vielleicht trotzdem, obwohl es jetzt in der Ausstellung natürlich viel besser geht, aber mal kurz sagen, was ist eben das Besondere an Filmrestaurierung? Ich habe ja gesagt, Gemälderestaurierung, da haben wir eine Vorstellung, da sind Leute mit so kleinen Pinseln reinigen, ergänzen, sichern. Was ist das Spezifische an eurer Arbeit, an der Restaurierung von einem Film? Ich finde, die Ausstellung zeigt das sehr schön und sehr anschaulich auch.
Diese Arbeit von Pinseln und Reinigen, oder also es gibt schon physische Arbeit, nicht? Der Film muss in einen Zustand versetzt werden, physisch, damit er wieder durch ein Gerät laufen kann. Natürlich müssen die Bilder in der richtigen Reihenfolge sein und möglichst vollständig alle da sein. Und da fängt es dann schon an, dass das oft nicht der Fall ist. Also die Reihenfolge ist durcheinander gebracht oder es ist überhaupt nicht alles da, weil die Filme gerissen sind, Beschädigungen haben oder sonstige Eingriffe. Da ist das Schöne beim Film im Vergleich zu Gemälden, dass die Filme meistens nicht nur einmal da sind. Wir haben die Möglichkeit, über das Netzwerk der Archive weltweit zu gucken, wer hat den Film denn noch und in welchem Zustand und in welcher Fassung und in welcher fotografischen Generation und können wir da vielleicht ein fehlendes Bild oder auch 100 fehlende Bilder oder 200 fehlende Bilder oder wie auch immer finden und die dann einbeziehen und den Film wieder in einen vollständigeren Text, nenne ich es jetzt mal, verwandeln.
Ein schönes Beispiel, gleich am Anfang, wenn man reinkommt, die Projektion von Das alte Gesetz, der auf der Berlinale in der restaurierten Fassung ja lief, mich sehr beeindruckt hat übrigens. Man glaubt es eigentlich nicht, in welchem miesen Zustand das war. Man erkennt ja fast gar nichts mehr und dann sieht man eben die restaurierte Fassung. Also es ist schon unglaublich, was man dann doch machen kann.
Also man hat natürlich oft Filme, wo man sozusagen kosmetisch eingreifen kann, aber wo nicht alles weggeht, sondern wo der Film seinen Zustand weiterhin hat, der nicht ideal ist. Das ist zweifellos auch der Fall. Das finde ich aber auch okay. Wenn man sich das bei Gemälden vorstellt, ist es ja auch so, dass natürlich da nicht, wenn was fehlt, wird es ja nicht nachgemalt. Aber es wird sozusagen die Oberfläche des Bildes vom Restaurator so geschlossen, dass wenn man mit einem gewissen Abstand das Bild betrachtet, man wieder das sieht, was man da sehen sollte. Wenn man näher rangeht, sieht man also, hier war ein Problem. Und man kann daran die Geschichte dieses Films ablesen, dass das und das eben rausgeschnitten worden ist und nur noch so da ist. Ist ja auch von Interesse, wenn sich jemand nicht nur dem Film so hingeben will.
Wie würdest du jetzt die Grundidee der Ausstellung beschreiben? Es ist keine sehr große Ausstellung, aber sehr intensiv, viel Material, viel bewegtes Bild auch. Also was ist so euer Grundeinfall gewesen? Wie wolltet ihr eure Arbeit hier präsentieren?
Naja, einfach Transparenz schaffen für ein Handwerk, das man sonst nicht so sieht, weil es eben hinter der Leinwand quasi stattfindet oder hinter der Kulisse. Jedenfalls außerhalb des Blicks, den man normalerweise auf einen Film so hat. Und natürlich geht es nicht nur darum, wie wir das da basteln, sondern es geht auch darum, ein bisschen zu vermitteln, warum setzen wir uns mit diesen oder jenen Filmen denn auseinander. Das halte ich auch für ganz wichtig.
Also erstens ist es eine leichte, lässig inszenierte Ausstellung, macht richtig Spaß, sieht toll aus. Dann kann man plötzlich sehen, wie Filme aussehen, wenn sie in ganz schlechter Qualität sind. Aber dann entdeckt man, wie sie aussehen, wenn wir sie restauriert haben. Und es gibt die Stimmen von Leuten, die uns erklären, warum sie glauben, nicht wir, sondern die glauben, dass das wichtige Filme sind. Das ist Eva Mattes, das ist Andres Feil. Dann merkt man plötzlich, für die gehört das zur Gegenwart. Und das ist so. Ich sage ja immer, wir sprechen nicht von alten Filmen, sondern wir sprechen von guten Filmen. Das ist das Wichtige.
Rainer, ganz herzlichen Dank. Natürlich viel Erfolg für die Ausstellung. Dank dir.
Danke dir auch.
Martin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Also wir haben hier die Möglichkeit, den Restauratoren und Restauratorinnen gewissermaßen im übertragenen Sinne über die Schulter zu schauen und zu sehen, was machen die da eigentlich, wenn die einen Film für uns retten. Es gibt über 100.000 Filme übrigens, die in Deutschland überliefert sind. Nicht jeden wird man retten können, aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass man möglichst viel von diesem Erbe für uns erhält und dass man sichtbar macht. Die Ausstellung zeigt das auf ganz schöne, sinnliche, unterhaltsame Weise. Bis Mai 2022 ist sie zu sehen. Ganz herzlichen Dank dir und alles Gute, Martin.
Dankeschön.
Noch ein Nachtrag zum Besuch im Museum, also im Filmmuseum. Da gibt es ja ab nächste Woche dann auch das traditionelle Festival Restored Films, also das Festival der restaurierten Filme. Schon das 6. beginnt am Mittwoch, läuft dann 3 Tage und da sieht man aktuell restaurierte Filme. Zum Beispiel, weil ich ja gesagt habe, es sind nicht nur sehr alte Sachen, die man dann restaurieren muss. Ein Film von 1980, Klassiker von Werner Schröter, Palermo oder Wolfsburg und auch andere Filme. Dann kommen auch Spezialisten, man kann darüber diskutieren. Also eine wunderbare Ergänzung, ein gutes Zusammentreffen von Ausstellung und von Film dann im Kino Arsenal, das Festival Restored Films. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jetzt ganz herzlich willkommen. Ich sag mal, das Team etwas verkürzt, weil natürlich viele Menschen an so einem Film beteiligt sind, aber ihr seid der Kern. Ganz logisch von Borger. Was ein Borger ist, werden wir auch erklären, werden wir hier durchaus entwickeln können. Ein Film, der eine sehr interessante Innenperspektive bietet, finde ich, von Menschen mit einer großen Hoffnung, mit dem großen Wunsch, das große Glück zu machen, außerhalb der eigenen Heimat. Borger ist ein Film von Jörg Fabian Rabe. Ich ganz herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo.
Und dein Hauptdarsteller ist Eugene Boateng. Ganz herzlich willkommen. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Gesehen haben wir dich auch schon in anderen Filmen, auch in Musikvideos, denn du bist doch Tänzer.
Ja. Yeah.
Unter anderem Tokotronic. Daran
ja, denke ich besonders gern.
Toller Auftritt gewesen.
Danke. Jetzt,
also diese wunderbare Hauptrolle, diese Figur, die du ja nicht allein spielst, denn ja. Wir lernen dich ja schon als Kind kennen. Auch ein wunderbarer Kinderdarsteller, finde ich. Eben in Accra. Und ja. Vielleicht können wir gleich mal am Anfang sagen, was ist ein Borga? Vielleicht könnt ihr das erklären, dann sind wir nämlich mittendrin im Thema dieses Films.
Borga ist werden in Ghana Menschen genannt, die in die westliche Welt auswandern, es zu Wohlstand bringen, zurückkommen und ein bisschen Welle machen. Und das Wort kommt aus dem Hamburger, also die ersten Ghanaer kamen halt nach Hamburg und wurden dann als Hamburger genannt und ein Ghanaer sagt Hamburger. Das heißt, die Abkürzung von Hamburger ist Bogger.
Du bist aber in Deutschland geboren, um das auch zu sagen.
Genau.
Hast diese Dinge dir auch angeeignet sozusagen für den Film?
Nein.
Das für dich zu verstehen oder wusstest du das alles schon?
Nein, ich bin sehr, sehr ghanaisch groß geworden und in einer ghanaischen Community. Das heißt, ich bin damit groß geworden, mit der Sprache groß geworden. Ich kenne Bogga, also in Deutschland werden auch die Ghanaen nennen sich untereinander Bogga, ne? Wenn man sich ärgern will, so hey, bei dir läuft, du bist ein richtiger Bogga, Mann.
Okay. Jörg, bei dir ist es ganz anders natürlich, logischerweise. Du bist auch weiß, um das hier zu sagen, sieht man genau. Ja jetzt hier im Radio, deshalb sage ich es nochmal ganz deutlich. Der Film hat, glaube ich, nur eine einzige weiße Hauptfigur dann noch, nämlich die wunderbare Christiane Paul, die deine Geliebte spielt. Toll macht sie das, wunderbare, schöne Szenen. Aber was hat dich dazu gebracht, so genau erzählen zu können? So frage ich es jetzt mal. Das wirkt ja wie aus der Community selbst erzählt.
Ja, also ich habe so die Bubble-Theorie, wenn es um Regie führen geht. Ich finde, als Regisseur, Regisseurin, ist es so, man hat seinen Lebenshorizont, was man erlebt hat im Leben, Menschen, die man kennengelernt hat, man ein gewisses Alter erreicht und so weiter. Und diese Bubble, die verlässt man beim Filmmachen ganz schnell. Also ich bringe mal das Beispiel, dass, also ich als Mann werde nie wissen, was es bedeutet, schwanger zu sein. Ich werde auch nie wissen, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen. Und wenn ich jetzt eine Frau inszeniere bei mir im Film, die das tut, dann muss ich einen Weg finden, wie ich das authentisch hinbekomme. Und da gibt es für mich zwei Elemente, zwei Faktoren. Der eine ist halt Recherche. Also wir haben 10 Jahre für Bogga gebraucht insgesamt. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Recherchearbeit drin. Und das zweite ist fast noch wichtiger für mich, das ist das aus den Schauspielern ziehen und mit den Schauspielern das gemeinsam machen. Und weil die Erfahrungshorizonte der Schauspieler in ihren eigenen Leben ist viel, viel höher und viel, viel feiner und viel, viel präziser, als ich mir das jemals vorstellen kann. So. Und bei Eugene und mir hat es dann nochmal so ein neues Level gebracht, weil Eugene ist hier nicht nur Schauspieler, sondern er ist einfach für die kulturelle und kreative Authentizität auch zuständig gewesen und hat dafür auch einen eigenen Max-Ophüls-Preis gewonnen. Es gibt im Film leider dafür keinen Titel, also ich würde gerne mal, dass wir das bedenken, also Regie, Schauspiel oder Regie und Kreativarbeit, dass wir da vielleicht mal neue Wege finden. Kreativpartner wird oft genannt, George Clooney hat ja auch zum Beispiel einen Kreativpartner und so, und da fände ich es schön, wenn wir irgendwie neue Wege finden. Eugene hat jetzt den Associate Producer, das macht man in Amerika so, es wird aber eigentlich seiner Arbeit in diesem Gesamtkonzept nicht gerecht.
Du hast das wunderbar beschrieben, gilt sicherlich auch für die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen, ich denke an Selma Buabeng, die in Ghana geboren ist, übrigens, soweit ich weiß, ne? Dann aber in Deutschland aufgewachsen ist. Und Eugene, vielleicht können wir diesen Weg mal beschreiben. Also wir haben erst die Kinder, übrigens ist das, der Film lebt ja von Leitmotiven, nicht? Ein sehr schönes Leitmotiv, am Anfang verbrennen die Kinder ja immer so, man weiß erst gar nicht richtig, was die ja machen, so elektronische Geräte, schmutzige, dreckige, gefährliche Arbeit, um das Metall rauszukriegen. Später in Deutschland hast du ja auch wieder mit elektronischen Geräten, die ausgemustert werden, zu tun, versuchst da dein Glück mit, auch dein Geld mitzumachen. Das sind fein eingezogene Motive, aber vielleicht kannst du diesen Weg mal beschreiben, denn der dauert ja auch sehr, sehr lange, bis du in Deutschland ankommst, ausgerechnet in Mannheim.
Ja, sein Weg ist es auf jeden Fall zum Wohlstand zu bringen, das ist sein Wunsch, seine Vision, seine Familie zu unterstützen, noch zu retten aus den Missständen. Und er kommt schnell oder nicht schnell, er kommt immer nach Mannheim und wir haben 4 Jahre Pause quasi oder 4 Jahre Reise. Und versucht halt hier das Leben zu leben, zu meistern, während er die Illusion, die er so ein bisschen aufgebaut hat, auch in Ghana aufrechtzuerhalten. Und das geht halt hin und her. Und was wir beim Film viel sehen werden, ist, wie er auf die Schnauze fällt und immer wieder aufsteht, daraus lernt, neue Entscheidungen trifft, wieder auf die Schnauze fällt, aufsteht, daraus lernt und neue Entscheidungen trifft, ja.
Also was ich besonders interessant fand, auch an deiner Figur, ist, ich denke, es hat auch damit zu tun, dass du Tänzer bist, dass du eben diese körperlichen Haltungen so gut einnehmen kannst. Ob das die tiefste Erniedrigung ist oder kommt ja auch Geld rein, dann hast du einen schicken Anzug an und dann wissen wir ja alle, läuft man anders, bewegt man sich anders und das ist bei dir ganz verschieden. Also es sind verschiedene Persönlichkeiten irgendwie geradezu.
Krass, das ist schön, dass du das ansprichst und dass du das siehst. Irgendwie ist das so natürlich für mich. So, das ist, weil ich könnte Bogga, ich könnte den Film auch vertanzen. Mhm. So, und für mich ist es, es hat alles es macht was mit dem Körper, je nachdem, wie man sich fühlt. Ne? Mhm. Ich meine, wenn man vollgefressen ist, ändert sich auch die Haltung. Mhm. Oder wenn man müde ist, ändert sich die Haltung. Wenn man fit ist oder ne, je nachdem, was für Umstände oder wie man sich gerade fühlt, da ändert sich immer die Haltung. Und so war das auch bei Bogga. Das heißt, jede Situation, jede Gefühlslage hat auch was mit dem Körper gemacht.
Eine schöne Herausforderung für einen Schauspieler, aber für dich natürlich auch eine Herausforderung, das zu inszenieren. Und du hast es in ihm offenbar auch schon gesehen, dass er diese Facetten alle hat.
Ja, auf jeden Fall. Also bei Eugene, da passiert jetzt ganz, ganz viel. Da ist auch einfach sehr viel Erfahrungshorizont drin. Und wir haben auch einen gemeinsamen Coach, das ist Protodromus Antoniadis vom Berliner Studio. Und da ist eine ganz gewisse Art und Weise, Schauspielführung zu machen. Das Besondere ist, der macht das auch mit Regisseuren. Also als Regisseur wird man dann wie ein Schauspieler behandelt und durchläuft den ganzen Prozess. Und das ist so eine, da haben wir so eine gemeinsame Sprache gefunden. Und auch als Regisseur spürt man dann auch, was es bedeutet zu schauspielen. Und darüber ziehen wir einfach die ganze Zeit.
Das gibt diesem Film, glaube ich, dann diese besondere Kraft und Energie, über die wir auch gleich weiterreden nach Whitney Houston, Million Dollar Bill. Jetzt im Kino zu sehen, der Film Bogga von Jörg Fabian Raabe mit Eugene Boateng, der auch für diese Rolle ausgezeichnet wurde. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über seine großen Illusionen. Das wird im Film übrigens auch genau beschrieben, warum er glaubt, in Deutschland, da ist alles aus Gold und alles wird ihm zufliegen, alles wird fantastisch sein. Was ich total interessant finde, ist gar nicht nur das, dass er nach Deutschland kommt und enttäuscht ist, weil das erwartet man vielleicht sogar. Was ich sehr spannend finde, sind die Rückwirkungen in die Familie hinein. Denn er hat ja das Geld. Wie er es besorgt, guckt euch das selber an im Film, aber er hat das Geld, er schickt es dahin, er fährt doch immer wieder dahin. Mhm. Und das macht ja was mit den Menschen und zwar nicht unbedingt nur was Positives. Mhm. Das fand ich dann sehr genau beobachtet. Und das ist wahrscheinlich auch realistisch, Eugene?
Ja, es ist sehr realistisch. Ich kenne das nur zu gut von Onkels, Tanten, Väter, Mütter, von allen, die halt wirklich dadurch, dass halt diese Illusion geschaffen wird, die Preise in Ghana dann auf jeden Fall angehoben werden. Das heißt, die müssen für alles so wie, ne, also müssen die halt wirklich mehrfach zahlen. Und somit kommen sie sehr, sehr langsam oder auch gar nicht an ihr Ziel, während sie dann ein Haus bauen und in 15 Jahren später steht das Haus immer noch nicht.
Weil die Leute denken, ach, die haben ja so viel Geld, die Handwerker, und dann sagen die, hier zahlt man ein bisschen mehr fürs Dach, ne, als ursprünglich geplant.
Ja, ja.
Es macht aber auch was innerhalb der Community, also dass die Menschen dann auch so Neid empfinden. Also es ist ein tiefer Konflikt, Jörg Fabian, der da beschrieben wird, der fast unentrinnbar ist, wo er ja auch wirklich in ein Drama hineingerät, was ihn fast zerreißt.
Ja, es ist ein Paradoxon, weil was dahinter steckt, ist natürlich eine innerhalb der ghanaischen Community, aber auch innerhalb der ghanaischen Familie selbst, ist eine viel höhere soziale Verhältnis zueinander. Also die Verantwortung füreinander ist viel höher. Also ich sage mal, in Deutschland werden wir immer mehr zu Einzelkämpfern. Ne? Früher hatten wir noch einen Drei-Generationen-Haushalt. Heute sieht man sich teilweise noch nicht mal mehr bei Familienfesten so. Und in Ghana wird es halt von einem erwartet, dass man wenn man Geld hat, das auch eben in der Familie verteilt. Und diese Logik zieht sich auch dann weiter. Also ich habe mal in Johannesburg in den Townships gedreht und da haben wir einer Familie Geld gegeben, damit wir ihre Hütte drehen durften. Und die haben das Geld dann an die Nachbarn verteilt und wir haben die Hütte gestrichen und die haben die Farbe an die Nachbarn verteilt. Also das hat auch einen sehr sozialen, positiven Element. Durch diese falsche Erwartung wird es aber eigentlich dann zum Paradoxon und Tragödie, weil sie immer denken, derjenige, der nicht mehr hier ist, der im Westen ist, der hat unerschöpfliche Geldmenge. Aber man kann eigentlich nicht genug Geld für so ein komplettes, also in diesem Fall ein komplettes Township haben. Das ist halt einfach nicht möglich.
Also genau das erzählt der Film, finde ich, auch diese Tragik, wenn er da hinkommt. Und offenbar seid ihr auch öfter denn da gewesen. Also die Figur Kojo fährt ja immer hin und her. Also der ist wahnsinnig oft da. Wie war das jetzt mit dem Drehen? Also habt ihr da vor Ort auch so gedreht?
Ja, wir haben vor Ort gedreht und es war einfach ein Geschenk. Ich würde gerne jeden Film dort drehen. Es war ein Geschenk, dort zu drehen. Wir haben einen Film dort gemacht, der zum ersten Mal aus unserer Perspektive etwas war, wo man sagen konnte, okay, wir machen hier ein Projekt, das können wir mit gutem Gewissen in die westliche Welt schicken und wir werden wirklich positiv dargestellt und wir erzählen etwas, das authentisch ist. Und man hat das schnell gespürt, so im ganzen Filmteam, weil wir auch, also Jörg sagt immer, es waren nur 6 Deutsche, die nach Ghana geflogen sind. Und ansonsten hatten wir halt nur ein ghanaisches Team. Und alle hatten das Gefühl, okay, jetzt machen wir etwas, das Bedeutung hat.
Und nur 2 Creatives, das muss man auch sagen. Ne? Genau. Die ganzen Creatives waren auch alle aus Ghana, also die Heads. Mhm.
Und das war halt wunderschön. Und ich habe mich da wirklich sehr, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, weil ich war umgeben von Ghanaern und meine erste Sprache war die Sprache, die komplett dort gesprochen wurde.
Twi.
Twi. Und das war sehr, sehr schön.
Ich möchte da noch was geben für die Zuhörer, weil das passt so perfekt gerade, weil die meisten von, oder viele von Ihnen werden bestimmt im Auto sitzen und ich habe in Ghana gelernt zu hupen. Mhm. Wenn man in Deutschland hupt und einer fährt nur so, fängt nur an so ein bisschen zu schwimmen, dann wird so richtig hart gepupt und dann steigt der Druck in der anderen Kanzel und es ist so viel Hass. In Ghana ist es so, man macht nur so büp, büp. Also, hi, ich bin da und ich probieren Sie es bitte selber aus. Ich habe es in Deutschland ausprobiert. Es funktioniert auch. Wenn da jemand kommt, einfach nur mal so oder ein Fahrradfahrer oder man sich irgendwie in die Quere kommt, einfach einmal mal so ganz ganz zart einfach nur. Die Leute sind, ah, okay, ja, klar, hallo, hi, okay, so. Ist viel, viel positiver. Da können wir so viel lernen von da, genau, da kommen sie alle entspannter an die Arbeit oder auch weg wieder.
Dann lasst uns, ein guter Ratschlag, dann lasst uns zum Schluss nochmal bitte zusammenfassen, was es auch für euch bedeutet hat. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, Eugene, auch so eine Hauptrolle bekommt man nicht alle Tage als afrodeutscher Schauspieler. Das ist einfach mal auch ein Geschenk, ganz klar. Aber auch so eine Geschichte zu erzählen, ist doch mal ein neuer Ansatz. Wir haben zum Glück ja jetzt einige Filme, ich denke an Le Prince und andere Filme, die durchaus schwarze Hauptfiguren haben, ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Aber da ist vielleicht auch was in Bewegung geraten und dazu gehört auch euer Film.
Ich muss dazu noch sagen, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir aus dieser Perspektive erzählen. Wir haben ein Projekt gemacht, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, wo wir sagen, wir erzählen eine Geschichte, die aus der afrikanischen Perspektive, aus der Perspektive des schwarzen Mannes erzählt wird.
Das ist wirklich neu, ja.
Und das gibt es wirklich sehr selten, oder gab es jetzt einfach noch nie. Wir sind weg von Klischees. Natürlich arbeiten wir auch hin und wieder mit solchen Geschichten, aber grundsätzlich erzählen wir eine Heldengeschichte. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, vor allem, dass wir diesen kulturellen Hintergrund mitnehmen und dass diese Figur kein Alien ist. Diese Figur ist nicht der andere, sondern die Figur ist eine Figur, mit der sich alle Kulturen identifizieren können. Und das ist ein Geschenk. Und ich wünsche mir so sehr, dass in den nächsten Projekten, die noch kommen, dass die Menschen sich trauen, wirklich gemeinsam zu arbeiten und Figuren zu erzählen, die ja vielleicht auch verschiedene Hintergründe haben, doch dass diese Figuren keine Aliens sind, sondern dass es Figuren sind, mit denen wir uns alle identifizieren können.
Ich kann nur sagen, wenn Sie den Film schauen, schauen Sie ihn erst mit dem Herz und dann mit dem Kopf. Dann passiert ganz, ganz viel.
Zweiter guter Ratschlag heute. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Borger ist im Kino zu sehen und Sie können die beiden auch kennen, denn ich glaube, man merkt jetzt auch schon hier, wie viel man über diesen Film auch reden kann, wie es auch weitergeht, wie man weiter erzählen will. Zum Beispiel am Montag wirst du, Jörg, im Lichtblick-Kino sein, über den Film reden. Und Eugene kommt nochmal hier zu uns nach Babelsberg ins Thalia-Kino. Am Mittwoch ist dann da zur Abendvorstellung dein Besuch angesagt. Wünsche euch natürlich weiter so eine tollen Projekte, so eine aufregenden Erfahrungen auch und danke euch sehr, dass ihr hier wart. Borger, jetzt im Kino. Dankeschön.
Danke sehr.
Danke sehr.
Und der Chef ist persönlich da, Bernd Buder. Hallo, herzlich willkommen.
Schön, hallo Knut, guten Tag.
Schön, dass es möglich ist, dass du hier ins Studio kommst. Natürlich getestet, geimpft, das halten wir auch sehr streng. Damit sind wir schon mitten im Thema natürlich. Im vergangenen Jahr haben wir uns auch getroffen auf der Straße für ein Interview. Und es war ein Festival, das online stattgefunden hat. Jetzt, übrigens war das 30. besonders schade. Jetzt das 31. Alles im Kino?
Alles im Kino und zusätzlich auch noch online. Also wer will, kann auch eine Auswahl der Filme noch online gucken bis zum 16., also mehr als eine Woche länger. Ansonsten alles im Kino, sind wir auch froh drüber, natürlich nach Corona-Maßnahmen. Das heißt, nicht alle Plätze werden besetzt, aber man kann wieder mit anderen vor der Leinwand sitzen, man kann mit Filmemachern, die dann auch kommen, sprechen. Live und direkt.
Meine nächste Frage, nämlich wer kommen kann. Also deutsche Filmemacher sind ja auch vertreten, die werden sicherlich da sein, aber wie ist das so international? Davon lebt ja Cottbus auch. Begegnung mit tschechischen, slowakischen, bulgarischen Regisseuren.
Ganz, ganz wichtig. Also wir haben tatsächlich viele Live-Gäste da, auch geimpft und genesen vor allen Dingen. Getestet ist ein bisschen schwieriger, weil das ist auch ein Kostenfaktor. Es ist leider nicht möglich, russische Gäste zum Beispiel da zu haben. Die sind mit Sputnik geimpft. Ja. Sputnik ist hierzulande leider nicht anerkannt, aus welchen Gründen auch immer. die hätten in Quarantäne müssen und das nimmt natürlich keiner auf sich. Eine Regisseurin hätte es gern aufgenommen, die hat sich bereit erklärt, 5 Tage bei einer Freundin in Berlin in der Wohnung zu sitzen, die hat kein Visum bekommen. Mhm. Also im Moment echt schwierig für den russisch-westlichen Dialog, leider, weil es vor allen Dingen die Leute trifft, die mit uns im Dialog bleiben wollen. Mhm. Ansonsten freuen wir uns aber auf zahlreiche Gäste. Einige Gäste sind dann per Zoom zugeschaltet. Also Moderator steht im Publikum, Publikum kann Fragen stellen und der Regisseur, die Regisseurin in Übergröße auf der Leinwand gibt dann die Antworten.
Du hast natürlich auch in diesem Jahr wieder eine Auswahl getroffen, die die ganze Breite entwickelt. Ich habe einiges auch schon sehen können und habe wirklich gestaunt. Trotz Corona, vielleicht war das auch noch vorher, was da entstanden ist, jedenfalls gibt es eine unglaubliche Breite an Genres, an Erzählweisen, an Themen aus den unterschiedlichen Ländern. Also ich würde sogar sagen, so einen bunten Wettbewerb hatten wir in der Form, glaube ich, schon lange nicht mehr, soweit ich es jetzt schon überschauen kann.
Total, würde ich absolut zustimmen. Freue ich mich auch drüber. Also wir haben da etliches geguckt. Es gab natürlich auch einen gewissen Filmstau. Einige Filme wollten letztes Jahr nicht gezeigt werden, haben die Produzenten gesagt, nee, wir kommen erst, wenn wir live kommen können. Und so hatten wir wirklich einen Blumenstrauß an Angebot und da einzelne Blumen rausgepflückt, die wirklich so eine schöne Vielfalt geben. Also von der Satire, sehr humorvoll, auch sehr bunt, viele Ensemblefilme. Und was mich auch besonders freut, wieder trotzdem die Situation ganz düster ist, die Rumänien, Bulgarien im Moment mit Corona, es sind viele hoffnungsvolle Enden, hoffnungsvolle Finales dabei.
Ja, also ich war besonders beeindruckt auch, also ich rede jetzt erstmal nur vom Wettbewerb, was die Erzählweise betrifft, wirken viele Filme sehr dokumentarisch, sehr nah dran an der Wirklichkeit und man kann es manchmal gar nicht so ganz genau unterscheiden. Guckt dann im Abspann, ach doch, es waren Schauspieler und Schauspielerinnen zum Beispiel. Also das scheint auch nicht unwichtig zu sein, so eine Entwicklung, also ganz direkt in die Wirklichkeit zu gehen.
Ja, das sind auch viele Regisseure, die angefangen haben mit Dokumentarfilmen und jetzt ihren ersten Spielfilm zum Beispiel machen oder umgekehrt. Viel autobiografische Geschichten, also in Slowenisch Film haben wir bei Orchestra, da geht eine Blaskapelle auf Tour durch Österreich, sehr sarkastisch, sehr ironisch und sehr
Treffen.
Wahrhaftig.
Auch. Ein schönes also, Treffen dieses schwarzen slowenischen Humors, den wir bei euch schon oft gesehen haben in Cottbus und dazu kommt noch dieser ja auch sehr düstere österreichische Humor, da kommt was Schönes zusammen.
Und das Ganze eine total lebhafte Geschichte. Also und der Regisseur, der ist selber mal, als er jung war, als Jugendlicher mit so einer Blaskapelle auf Tour gegangen, also der kennt sein Genre sozusagen und bei anderen ist es genauso und was ich ganz schön finde, sie mischen ja auch viel professionelle Schauspieler mit nicht professionellen Schauspielern. Man merkt eigentlich gar nicht den Unterschied.
Ja, das war zum Beispiel bei dem Film 107 Mütter, also jetzt der deutsche Titel, Slowakei, Ukraine, eine Koproduktion. Da war es so, also Mütter im Knast, teilweise entbinden sie im Knast, teilweise haben sie ihre Kinder im Gefängnis, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, wer ist jetzt hier Schauspielerin, wer ist wirklich Insassen des Gefängnisses. Also das hat mich sehr fasziniert.
Total faszinierend, der Film. Ja. Und das Faszinierendste fand ich auch das Setdesign von dem Film. Also das ist ja an sich eine depressive Situation. Mütter sind im Knast, ihre Kinder sind klein oder sie gebären sie. Das sind die ersten Lebensjahre der Kinder, die ihre Mütter im Knast verbringen. Den Vater gibt es im Prinzip gar nicht in den meisten Fällen. Und trotzdem, die tragen alle bunte Kleider, kommunizieren miteinander, machen das Beste, was man aus dieser Situation machen kann. Also man muss ja sagen, es ist Gefängnis, es ist keine schöne Situation. Aber trotzdem hat der Film auch was Optimistisches, was man Synopsis erstmal gar nicht rauslesen würde.
Damit hätten wir einen weiteren Beweis angetreten, dass es auch optimistische Enden gibt. Jetzt haben wir über den Wettbewerb vor allem gesprochen, ist natürlich das Kernstück. Es sind 12 Filme da zu sehen, darunter eben auch Erstaufführungen, Premieren wie Orchestra. Die andere Frage ist natürlich, was passiert an den Rändern? Und da musste man im letzten Jahr ja auch einschränken. Ihr habt zum Beispiel eine eigene Reihe, die heißt Im Osten viel Neues, wo ich dachte, die hätte natürlich im letzten Jahr auch gut gestanden, so zum 30. Geburtstag.
Ja, total. Das ist ja ein Thema, was wir immer so ein bisschen verfolgen. So die Strukturwandel in Osteuropa, nicht nur in der Lausitz, sondern auch in anderen Ländern Osteuropas, Transformation, biografische Brüche und das setzt sich natürlich fort. Das ist ein Dauerbrenner-Thema in Osteuropa, ehemaliger Sozialismus. Diesmal haben wir den 30. Jahrestag des Zusammenbruchs der Sowjetunion zum Anlass genommen, das nochmal zu reflektieren, einige Filme aus den 90er neu zu gucken. Hunde zum Beispiel, damals so ein Knaller aus Polen, der so die mafiotischen Verstrickungen Anfang der 90er Jahre, diese Wildwestzeit in Polen aufs Korn genommen hat. Interessant, diese Sachen jetzt nochmal neu zu gucken. Ja. Und auch interessant, ganz aktuelle Filme zu gucken. Zum Beispiel ein Film, den ich ganz toll fand, eher konventionell, Dokumentarfilm, Artists of Perestroika, ist eine Geschichte über den Kulturaustausch zwischen Gesamtkunst- und Punkgruppen zwischen Holland und Russland Anfang der 90er Jahre. Ich fand es toll zu sehen, wie mutig die Leute damals waren, wie hoffnungsvoll, welche Freude am grenzenlosen Miteinander da war. Das ist heute gar nicht mehr möglich unter Putin auf der einen Seite und diesen ja, es gibt heute wieder viel mehr Klischees als damals. Das fand ich toll zu sehen, aber ziemlich traurig auf der anderen Seite.
Es sind dadurch eben aber auch so Wiederbegegnungen möglich. Letztes Jahr Titanic zum Beispiel von Andreas Vogt, 1990 gedreht, mitten im Umbruch in Leipzig. Also die Stadt verändert sich, alles verändert sich, nichts bleibt, wie es war. Und auf den Film freue ich mich auch sehr, weil hat das Thema auch fortgesetzt. Immer wieder dort gedreht in Leipzig, immer wieder Filme gemacht. Aber das ist so der Kern, das ist der Anfang. Jetzt haben wir so einiges beschrieben, können natürlich nicht das gesamte riesige Programm hier beschreiben, aber vielleicht gibst du uns noch mal so als Insider, das mache ich ja jedes Jahr, diese Frage stellt ihr immer, noch mal eine ganz besondere Empfehlung. Etwas, was in diesem Jahr dir auch besonders wichtig ist, worauf du besonders stolz bist. Denn zurzeit, sagen wir es noch mal deutlich, ist nichts selbstverständlich.
Zurzeit ist nichts selbstverständlich und das zeigen wir auch immer, das Nicht-Selbstverständliche. Also vielleicht auf zwei Seitenprogramme möchte ich noch hinweisen. Das eine ist Türkei-Schwerpunkt. Ja. Türkische Filmemacher, unglaublich mutig, sowohl was die künstlerische Ausdrucksform angeht, als auch die Themen. Also lesbische Geschichten, homosexuelle Geschichten, Gentrifizierung, alles mit bei. Aber auch teilweise optimistisch, da nur teilweise optimistisch, muss man sagen. Aber ganz tolle Filme sind dabei rausgekommen, auch zwischen kommerziellem Kino und Autorenfilm. Und das andere, so mein persönliches Steckenpferd, eine Reihe zum 100-jährigen Geburtstag des Kinos in der Slowakei. Da kombinieren wir Filmklassiker aus der Slowakei mit aktuellen Filmen, die ähnliche Themen diskutieren. Und da kann man unglaubliche Entdeckungen machen. Also zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme, The Bell's Toll for the Barefooted, ein Kriegsfilm aus der Slowakei Ende 60er Jahre, expressionistisch, experimentell und trotzdem unglaublich unterhaltsam, arbeitet so mit experimenteller Klassik als Filmmusik. Hört sich jetzt ein bisschen abgedreht an, ist es auch, aber es ist abgedreht in einer Art und Weise, die unglaublich schön anzugucken ist.
Das Festival des osteuropäischen Films, das 31. in Cottbus. Am Dienstag geht's los mit einem super Eröffnungsfilm übrigens, den kenne ich nur schon aus Cannes, nämlich Abteil Nummer 6, ein Roadmovie quer durch Russland, dort in Cannes ausgezeichnet mit dem großen Preis der Jury. Also ich kann allen Leuten schon sagen, der läuft dann auch noch einmal im normalen Programm, also es lohnt sich wirklich, sich auch diesen Film anzusehen und alle anderen Filme natürlich auch so viele wie möglich, denn das ist das Einmalige in Cottbus, was man dort sieht, sieht man in der Regel dann auch wirklich nur dort. Wir haben es gehört, jetzt sogar auch noch online die Möglichkeit, viel mehr Menschen zu erreichen als vorher. Hat alles auch sein Gutes, wenn man so will. Ganz herzlichen Dank dir, Bernd. Natürlich ein schönes Festival. Radio 1 ist vor Ort. Natürlich am Donnerstag gibt es dann ab 19 Uhr auch eine zweistündige Live-Sendung, eine Sondersendung aus Cottbus und 12 Uhr mittags dann auch am nächsten Samstag aus der Festivalstadt. Bernd Puder war bei uns. Danke.
Vielen Dank.
Radio 1. Nur für Erwachsene.